Bei jedem Besuch in Ungarn fällt unser Blick auch immer wieder auf den Spielplatz hinter dem Haus, wo meine Schwiegermutter wohnt. Als die Kinder noch klein waren, vor vielen Jahren, da wurde der Spielplatz neu eröffnet mit Korbschaukel, Wippe, Klettergerüst, mit allem, was dazugehört. Richtig schön. Unsere beiden sind mittlerweile aus dem Alter raus, aber sie verbinden mit dem Spielplatz schöne Erinnerungen an damals. Leider haben inzwischen einige Vandalen ihre Spuren dort hinterlassen. Manche Gerätschaften wurden kaputt gemacht, viele Stellen wurden mit Schmierereien verziert. Und wie es scheint, unternimmt kaum jemand etwas dagegen. Gute Dinge bleiben nicht gut. Vor 2000 Jahren kam Gott durch seinen Sohn in die Welt. Aber rund um die Geschichte, welche besonders jetzt gegen Jahresende erzählt wird, geschehen auch sehr unschöne Dinge. Jesus kommt in diese Welt, aber sie nehmen ihn nicht auf, bieten ihm nicht mal eine richtige Herberge. Seine Mutter muss ihn in einem Stall auf die Welt bringen. Der neugeborene König erregt Panik bei einem ganz anderen König. Viele Kinder lässt König Herodes umbringen, nur um den einen aus der Welt zu schaffen, der in die Welt gekommen war. Jesus hatte für alle nur das Beste im Sinn. Er heilte, er lehrte, er opferte sich auf. Aber seine Lehre erregte Widerspruch. Pharisäer, Sadduzäer und andere Schriftgelehrte stritten mit ihm, redeten gegen ihn, versuchten die Menschen vom Weg mit Jesus abzubringen. Dann ließen sie Jesus töten. Dennoch entstand eine Bewegung, die die Welt auf den Kopf stellte und die bis heute verkündet: Jesus lebt. Aber was ist aus dieser Bewegung geworden? Es gab die Kreuzzüge, es gab viele Spaltungen, es gibt bis heute viel Geschäftemacherei mit dem Glauben. Und Gott, unternimmt er etwas dagegen? An all diesen Beispielen sehen wir eines: Wo immer das Gute wirkt, da ist das Böse nicht weit. Leider. Viele verbinden das Kommen des Gottesreiches mit der Beseitigung von allem Bösen. Sie blicken sich in der Welt um und schlussfolgern: Das Reich Gottes kann noch gar nicht da sein. An den meisten Ecken dieser Welt wird nicht gesagt: Dein Wille geschehe. Ja, es stimmt. Noch warten wir auf die Zeit, wo alles wieder in Ordnung gebracht ist. Noch warten wir auf eine Zeit ohne Kriege, ohne Krankheiten, ohne Krisen. Auf die Zeit, wo Gottes Willen nirgendwo mehr widersprochen wird. Aber damit wir nicht ein mangelhaftes Bild über Gottes Reich vor Augen haben, erzählt Jesus uns Gleichnisse. Geschichten mit greifbaren Bildern aus dem Alltag, die uns zeigen, wie Gott seine Herrschaft wirklich aufrichtet. Auch jetzt schon. Nicht irgendwann in ferner Zukunft, sondern vor 2000 Jahren hat er damit angefangen. Allein die Tatsache, dass Jesus solche Geschichten erzählt, zeigt uns schon etwas über Gottes Reich. Jesus, der König, zwingt seine Botschaft niemandem auf. Er könnte alle Menschen zwingen, aber er tut es nicht. Er baut sein Reich inmitten einer feindseligen Welt auf und gibt damit allen, die es wollen, die Möglichkeit, sich diesem Reich bewusst anzuschließen. Gleichnisse stellen uns Zuhörer vor die Wahl, ob wir hören und denken: Oh, interessante Geschichte, aber mehr nicht. Oder ob wir nachfragen: Was bedeutet sie für unser Leben unter Gottes Herrschaft? Das Gleichnis, das wir heute betrachten wollen, erscheint wie eine Vertiefung des Gleichnisses vom Seemann weiter vorn im 13. Kapitel, wo es um vier verschiedene Bodentypen, um verschiedene Menschenherzen ging. Und ihr erinnert euch sicherlich, nur ein Bodentyp brachte gute Frucht hervor. Auch heute geht es ums Aussehen. Gute Saat landet auf dem Acker. Die Hindernisse liegen diesmal nicht in der Art des Bodens. Diesmal fällt keine Saat unter Dornen, die schon da sind. Nein, diesmal kommt das Unkraut später dazu. Ein Übeltäter kommt während der Nacht, sät Unkraut unter die frische Saat und niemand merkt es, wie es scheint. Beide Saaten gehen auf und erst geraume Zeit später bemerken die Knechte des Ackerbesitzers oder des Gutsbesitzers, dass etwas nicht stimmt. Sie sehen das Unkraut und können sich nicht erklären, woher es kommt. Hast du nicht guten Samen ausgestreut? Fragen sie. Der Chef weiß es. Das hat ein Feind getan. Er weiß genau, was in der Nacht passiert. Daraufhin wollen seine Diener das Unkraut sogleich herausreißen. Aber der Chef verbietet es. Das würde mehr schaden als nützen, sagt er. Dabei würdet ihr auch gute Pflanzen mit herausreißen. Wartet bis zur Erntezeit, dann wird das Unkraut verbrannt, der gute Weizen aber kommt in meine Scheune. Bevor wir die Erklärung des Gleichnisses von Jesus selbst hören, lasst uns einige vorläufige Beobachtungen machen. Anders als beim Gleichnis vom Seemann erfahren wir hier etwas mehr über den Mann, der den Samen ausstreut. Er besitzt Knechte und Diener. Und er verteilt Saatgut, welches ausdrücklich als gut bezeichnet wird. Er scheint also kein armer Mann zu sein. Über den Feind, welcher das Unkraut sät, werden erstmal keine Einzelheiten genannt. Erst in der Erklärung des Gleichnisses sagt Jesus mehr. So was haben Menschen tatsächlich manchmal gemacht. Und unter römischem Gesetz, habe ich mir sagen lassen, war das eine klar aufgelistete Straftat, Unkraut auf den Acker deines Nachbarn zu sehen, um ihm zu schaden. Und in einem Kommentar zu den Gleichnissen ist zu lesen, dass es solche Vorfälle bis in die Neuzeit hinein gab, unter anderem in Indien und Irland. Und näher an unserer Zeit heran, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, hat sich Deutschland ja in zwei Staaten geteilt, die sich ideologisch gegenüberstanden. Und als es 1950 auf den Kartoffeläckern der DDR große Ernteausfälle durch Kartoffelkäfer gab, behauptete eine staatliche Zeitung, dass amerikanische Flugzeuge gezielt Kartoffelkäfer, sogenannte Ami-Käfer, abgeworfen hätten, um der sozialistischen Landwirtschaft zu schaden. Das war natürlich reine Propaganda. Das stimmte nicht. Aber in dem Gleichnis hier ist der Sabotageakt real. Es gibt diesen Feind wirklich und seine Samen produzieren eine Pflanze, die man auch ziemlich gut identifiziert hat. Vielleicht steht bei euch in der einen oder anderen Übersetzung nicht das Wort Unkraut, sondern stattdessen Lolch. Hat jemand irgendeine andere Übersetzung als Unkraut? Lolch. Im griechischen Grundtext finden wir für das Unkraut die Bezeichnung Zizanion. Ist eine Art von Dost. Sie wächst in den Getreidefeldern so hoch wie Weizen und Gerste und ähnelt dem Weizen im Aussehen. Die Samen sind für Menschen und pflanzenfressende Tiere giftig, verursachen Schläfrigkeit, Übelkeit, Krämpfe und sogar Tod. Das war ein Auszug aus dem Expository Dictionary of Bible Words von Mr. Vine. Keine harmlose Pflanze. Und Wikipedia ergänzt noch, dass die Pflanze vermutlich sogar in manchen heidnischen Kulten als psychoaktiver Bestandteil den Getränken beigemischt wurde, die man dort verabreicht hat. Und man liest sogar manchmal die Bezeichnung Taumellolch. Also ihr seht, was das mit Menschen macht, die zu viel davon nehmen. Man sollte es nicht mit dem Weizen verwechseln. Das ist nicht gesund. Ein übles Zeug. Es tarnt sich, weil es so ähnlich aussieht wie der Weizen. Es ist giftig und es verwächst offenbar so sehr mit dem echten Weizen, dass man beim zuzeitigen Herausreißen auch die gute Weizenfrucht vernichtet. Schon merkwürdig und ärgerlich zugleich, oder? Das Böse muss in gewissem Sinne geduldet werden, um das Gute nicht zu zerstören. Erst am Ende wird das Unkraut gerodet und das Getreide geerntet. Erst am Ende wird der Lolch verbrannt und der gute Weizen in der Scheune gesammelt. Auch diesmal erklärt Jesus uns das Gleichnis. Hören wir uns die Erklärung nochmal an, ab Vers 37 in Kapitel 13. Jesus spricht: Der den guten Samen sät, ist des Menschen Sohn. Der Acker ist die Welt. Der gute Same sind die Kinder des Reichs, das Unkraut aber sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der es sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Weltzeit. Die Schnitter sind die Engel. Gleich wie man nun das Unkraut sammelt und mit Feuer verbrennt, so wird es sein am Ende der Weltzeit. Das Menschensohn wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reiche sammeln alle Ärgernisse und die da Unrecht tun und werden sie in den Feuerofen werfen. Dort wird das Heulen und das Zähneknirschen sein. Alsdann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Also Jesus möchte wieder, dass wir mit dem richtigen Ohr hinhören. Und ihr ahnt, das wird wohl wieder das Appellohr sein. Wir erfahren hier, was wir uns schon gedacht haben. Natürlich ist Jesus der Mann, welcher die gute Saat ausstreut. Er nennt sich hier Menschensohn, eine seiner Lieblingsbezeichnungen. Jeder bibelfeste Zuhörer, damals wie heute, muss da an den Propheten Daniel denken, der einst in einer Vision gesehen hat, wie Gott seinen König, den Menschensohn, auf den Thron bringt, während die menschlichen Königreiche nach und nach vergehen. Dann folgt eine sehr wichtige Erklärung. Der Acker ist die Welt. Hier kämen wir ins Stolpern, wenn wir den Begriff Reich Gottes voreilig allein auf die Gemeinde beschränken. Es stimmt, die Gemeinde ist der sichtbare Teil von Gottes Reich, weil zur Gemeinde Menschen gehören, die Gottes Willen praktisch tun wollen. Aber das Reich Gottes oder das Himmelreich, wie Matthäus es nennt, erstreckt sich über die gesamte Welt, über den gesamten Kosmos. Und da gibt es eben auch viele Untertanen, die den König nicht wertschätzen, die ihm nicht gehorchen wollen, die noch nicht mal an ihn glauben. Gute Saat, also Gottes Wort, produziert Kinder Gottes. Also hier steht die Saat schon für das Ergebnis, was sie produziert. Sie produziert Kinder Gottes. Schlechte Saat produziert Menschen, von denen man nicht unbedingt sagen kann, dass sie pausenlos Schlechtes tun, aber Menschen, die nicht zu Gott gehören, folgen ihrer eigenen Agenda. Sie tun, was die meisten von uns tun würden, wenn wir der guten Botschaft nie geglaubt hätten. Kurzum, in dieser Welt leben die Kinder des Reiches, die das Reich also bejahen, und die Kinder des Bösen erstmal für geraume Zeit nebeneinander. Und damit lässt sich auch die Anweisung des Herrn besser einordnen. Er sagt nicht, duldet das Böse in der Gemeinde. Das ist nicht die Schlussfolgerung aus diesem Gleichnis. Wir wissen das, weil Paulus uns im 1. Korintherbrief Kapitel 5 das ganz gut erklärt. In der Korinther Gemeinde war ein Bruder in offensichtliche Sünde verstrickt und Paulus rief die Gemeinde dazu auf, was zu unternehmen. Er schrieb ihnen, Zitat, dass ihr keinen Umgang mit Menschen haben sollt, die in sexueller Unmoral leben. Damit habe ich nicht die unmoralischen Menschen dieser Welt gemeint, die Habgierigen, die Räuber oder die Götzenanbeter, sonst müsstet ihr diese Welt ja verlassen. Nein. Ich meinte in dem Brief, dass ihr keinen Umgang mit jemand haben sollt, der zur Gemeinde zählt und trotzdem in sexueller Unmoral lebt oder ein habgieriger Mensch ist oder ein Götzenanbeter, ein Verleumder, ein Trinker oder ein Räuber. Mit solch einer Person sollt ihr nicht einmal zusammen essen. Weshalb sollte ich denn über Außenstehende zu Gericht sitzen? Und wenig später sagt er dann, über die draußen wird Gott Gericht halten. Schafft also den Bösen aus eurer Mitte weg. Paulus versteht, dass wir unter Menschen in dieser Welt leben, die Gottes Maßstäbe missachten. Es geht nicht darum, diesen Menschen pausenlos aus dem Weg zu gehen. Das sollen sie ja mit der Botschaft erreichen. Aber wenn innerhalb der Gemeinde offensichtliche Sünde auftritt, dann sollen wir was unternehmen. Aber nicht immer sind Sünden derart offensichtlich. Bedenkt, das Unkraut sieht anfangs aus wie Weizen. Was, wenn Sünde im Verborgenen geschieht? Das Gleichnis von Jesus zeigt uns, dass sich nicht jeder schlechte Einfluss sofort erkennen lässt. Und wir haben auch nicht die Verantwortung, einander zu bespitzeln und herauszufinden, was ist es, was mit dir nicht stimmen könnte. Als meine Familie früher noch zur Volkskirche gehörte, wo wir mehr oder weniger regelmäßig hingingen, gab es in unserer damaligen Kirchgemeinde einen sehr engagierten Kantor. Falls euch der Begriff Kantor nichts sagt, das kommt vom lateinischen Wort cantare, bedeutet singen. Er war für die Musik zuständig und tatsächlich sah er es als seine Aufgabe an, neben musikalischer Begleitung der Gemeinde auch das Singen nahezubringen. So manchen neuen Kanon, so manches neue Lied haben wir von ihm gelernt. Ein sehr sympathischer Mann. Aber dann kam die Wende im Jahr 1989 und kurze Zeit später war er nicht mehr da. Die Kirchenleitung hatte erfahren, dass der sympathische Kantor jahrelang als inoffizieller Mitarbeiter der DDR-Staatssicherheit gearbeitet hatte. Er war dadurch als kirchlicher Mitarbeiter nicht länger tragbar. Paulus hat auch hier einen passenden Kommentar. Nur ein Kapitel vorher, im 1. Korintherbrief Kapitel 4, schreibt er: Verurteilt also nichts vor der vor Gott bestimmten Zeit, wartet, bis der Herr kommt. Er wird das im Finstern Verborgene ans Licht bringen und die geheimen Motive der Menschen offenbaren. Dann wird jeder das Lob von Gott erhalten, das er verdient. Und später schreibt Paulus an Timotheus Folgendes. Er sagt, bei einigen Menschen liegen die Sünden schon jetzt offen zutage. Sie laufen dem Gericht Gottes gleichsam voraus. Bei anderen kommen sie erst dann ans Licht. Ebenso sind die guten Taten auch jetzt schon für alle sichtbar. Und selbst wenn es einmal nicht so ist, können sie doch nicht verborgen bleiben. Also irgendwann kommt alles Geheime ans Licht, sei es gut oder böse. Denkt Paulus hier an das Weltgericht am Ende der Zeiten? Ich denke schon. Bin mir aber nicht sicher, dass er nur das im Sinn hat. Manche Zeitenwende, wie wir gesehen haben, bringt auch jetzt schon Dinge ans Licht, die verborgen waren. Auf jeden Fall ist es tröstlich zu wissen, dass alles Falsche eines Tages entlarvt wird. Und Fälschungen, Nachahmungen des Guten gibt es so viele. Es ist so frustrierend. Da stehen Menschen vor deiner Haustür und suchen das religiöse Gespräch. Wir gehören zur Kirche von Jesus Christus und wir glauben, dass Gott unser himmlischer Vater ist. Klingt gut. Nur meinen sie mit Kirche Christi etwas ganz anderes als die ursprüngliche Gemeinde des Herrn. Sie denken, sie meinen das, aber es gibt himmelweite Unterschiede. Und mit ihrem himmlischen Vater meinen sie nicht einen Gott, der für uns Mensch wurde, sondern sie meinen einen ehemaligen Menschen, der sich zur Gottheit hochgearbeitet hat. Und sie hoffen eines Tages selber so zu werden wie ihr Vater. Entstanden ist jene religiöse Gruppe nur wenige Jahrzehnte, nachdem in den USA viele biblisch orientierte Gemeinden entstanden waren. Und wenn man fragt, warum, liest das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Es liefert die perfekte Erklärung. Jesus kommt und sät gute Saat und es dauert nicht lange und jemand wird versuchen, dieses Projekt zu torpedieren und etwas in Konkurrenz dazu zu pflanzen, was dem ursprünglichen Projekt zum Verwechseln ähnlich scheint, wenn man oberflächlich schaut. Satan imitiert das Gute, so gut er eben kann. Und Gott, er schaut dem Treiben eine ganze Weile zu, aber nicht für immer. Etwas weiter hinten im Matthäus-Evangelium Kapitel 15 wird Jesus mit Blick auf die Sondergruppe der Pharisäer Folgendes sagen, Zitat, jede Pflanze, die nicht mein himmlischer Vater gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. Egal um welche Fälschung es sich handelt, ob es falsche Hitler-Tagebücher sind, oder ob es täuschend echte KI-Videos sind. Egal, ob es sich um nachgemachte Religion handelt. Eines Tages fliegt die Täuschung auf. Das ist ein Ansporn für uns, selber dran zu arbeiten, dass wir einer Pflanze gleichen, die gute Frucht bringt. Nein, falsch. Dass wir eine Pflanze sind, die gute Frucht bringt. Es genügt nicht, einer solchen Pflanze nur zu gleichen. Es genügt nicht, die Sache von Jesus in bestem Bemühen irgendwie nachzuahmen. Es reicht nicht, nur so auszusehen wie ein Nachfolger von Jesus. Nachahmer oder Nachfolger? Das ist die Frage. Nachahmer kopieren religiöse Formen, religiöse Sprache, sogar religiöse Moral. Es ist wie mit dem Unkraut. Es steht mitten im Feld, aber es lebt nicht aus derselben Wurzel wie der Weizen. Es ist wie Johannes in seinem Brief schreibt, sie waren unter uns, aber sie waren nicht von uns. Nachfolge lebt aus Beziehung zu Jesus. Und Jesus hat uns schon in der Bergpredigt gelehrt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut. Das war Matthäus 7, Vers 21. Jesus betont immer wieder, Echtheit zeigt sich letztendlich an der Frucht, nicht an rein äußerlicher Ähnlichkeit. Nachahmen kann kurzfristig korrekt wirken, aber Jesus sagt, an ihren Früchten werdet ihr sie wirklich erkennen. Und die Frucht braucht eine Weile, um sichtbar zu werden. Nachfolge bringt bleibende Frucht hervor, weil sie vom Geist Gottes getragen ist. Und wir kennen diese Stelle, ne, wo er sagt, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, ja, diese Liste. Das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker lehrt uns aber auch noch etwas Wichtiges über Gottes Geduld. Und es schützt davor, Nachahmung vorschnell zu entlarven und echte Nachfolge zu verurteilen, die vielleicht noch im Wachstum begriffen ist. Vielleicht sieht derjenige, den du kritisierst, nicht aus wie ein echter Nachfolger, weil er gerade erst angefangen hat, ein Nachfolger zu sein. Gib ihm oder ihr Zeit, sich zu entwickeln. Gottes Geduld gibt zu manchen Menschen die Chance, noch heute die Seiten zu wechseln und im echten Glauben zu wachsen. Übrigens ist Wachstum hier ein wichtiges Stichwort. Fast könnte man vergessen über all diesen Gerede über Unkraut, dass alles Böse vereint nicht genug Kraft aufbringen wird, um das Wachstum von Gottes Reich zu stoppen. Fast könnte man übersehen oder überlesen, dass zwischen dem Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker und der Auslegung von diesem Gleichnis noch zwei weitere kleine Gleichnisse eingebettet waren. Und sie haben das Thema Wachstum als Hauptpunkt. Schaut nochmal in die Verse 31 bis 33. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Reich der Himmel gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf sein Acker säte. Dieses ist zwar unter all den Samen das kleinste, wenn es aber wächst, so wird es größer als die Gartengewächse und wird ein Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Ein anderes Gleichnis sagte er ihnen: Das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und in drei Scheffel Mehl hineinmischte, bis das Ganze durchsäuert war. Also, aus klein wird groß. Ebenso begann die Gemeinde des Herrn im Kleinen in Jerusalem und verbreitete sich von dort aus in alle Welt. Auch dieses Bild von klein zu groß ist zumindest teilweise aus dem Buch Daniel entlehnt. Dort trifft ein Stein die Menschenreiche dieser Welt, wenn ihr euch erinnert, symbolisiert durch so eine große Statue. Und der Stein wächst anschließend und erfüllt die ganze Erde. Und auch im Daniel liest man dieses Bild von einem Baum, in dessen Zweigen die Vögel des Himmels nisten. Das sind Bilder für eine Königsherrschaft. Und so eine Senfpflanze habe ich mir sagen lassen, vielleicht nicht bei uns im Garten oder auf dem Balkon, aber in diesen Breiten da unten kann sie durchaus mehrere Meter groß werden und man kann sie als Baum durchgehen lassen. Aber Geduld ist gefragt, denn aus dem Same wird er nicht über Nacht ein großer Baum. Wer hätte vor 35 Jahren gedacht, dass aus einem kleinen Hauskreis in Chemnitz diese Gemeinde hier entstehen würde? Dass diese Gemeinde auch dann Menschen aussendet. Denk an die Dresdner, das waren mal Chemnitzer. Nur ein Beispiel. Und falls es jemand noch nicht mitbekommen hat, weitere Senfkörner werden gerade gesät. Mal sehen, was der Herr daraus machen wird. Aber nochmal zu diesem Senfkorn. Hat Jesus da nicht einen Fehler gemacht, als er sagte, das Senfkorn sei die kleinste Art von Samen? In unserem Informationsalter brauchst du nur mal kurz googeln und dann findest du raus, dass es kleinere Samen als das Senfkorn gibt. Etwa der Samen von Orchideen oder von manchen wilden Kräutern. Aber Jesus hat sich gar nicht auf Samen in der ganzen Welt bezogen, sondern nur auf jene, die ein Bauer aus jener Gegend auf sein Feld sehen würde. Das wird durch die einschränkende Formulierung Vers 31 deutlich: Ein Senfkorn, was ein Mensch nahm und auf sein Feld säte. Und es ist eine Tatsache, dass das Senfkorn das kleinste Samenkorn war, die dem jüdischen Bauer des 8. Jahrhunderts zur Verfügung standen. Es gibt also keinen Widerspruch zwischen der Schrift und der Wirklichkeit. Was Jesus sagte, war in diesem Zusammenhang buchstäblich wahr. Und ihr merkt, auch hier lässt uns Jesus wieder die Wahl, ob wir an seinen Worten zweifeln wollen oder ob wir mit Hilfe dieses Wortes loslegen, auch wenn rings um uns lautstark Skepsis und Unglaube ihre Stimmen erheben. Auch das Bild vom Sauerteig redet ebenfalls vom Wachstum. Unter uns gibt es mehrere Backenthusiasten, die gerne in der Küche hantieren. Und ihr wisst, ne, Sauerteig ist ein Triebmittel zum Brotbacken, wo neben Hefe auch Milchsäurebakterien enthalten sind. Eine kleine Menge davon kann einen großen Teig durchsäuern und ihn backfähig machen. Jesus betont geradezu, welch große Menge von diesem kleinen Triebmittel erfasst wird. Es sind ganze 3 Scheffel Mehl. Die NEU übersetzt hier, dass es sich um einen halben Sack Mehl handelt. So viel benutzt man möglicherweise gar nicht jedes Mal, aber diese Frau hier tut es. Und die letzte Denkfrage für heute Morgen lautet: Steht der Sauerteig in diesem Gleichnis für einen guten oder einen schlechten Einfluss von Gottes Reich? Gehört der Sauerteig eher auf die Seite vom Weizen, also auf die Seite des Guten? Oder gehört er eher auf die Seite des Schlechten, des Unkrautes? Denn erinnert ihr euch, das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen bildet ja den Rahmen, auch um diese beiden Gleichnisse herum. Wir haben also noch eine letzte knifflige Frage hier zu lösen. Wenn du nach dem Stichwort Sauerteig in der Bibel suchst, findest du weitere interessante Stellen. Die Juden, ihr wisst, entfernten jegliche Reste von Sauerteig aus ihren Wohnungen vor dem jährlichen Passafest. Und in Matthäus Kapitel 16 sagt Jesus: Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Den Christen in Korinth, die grobe Sünde in ihrer Mitte geduldet hatten, schreibt Paulus: Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Das klingt total ähnlich zu dem Bild, was Jesus hier gebraucht. Also an den meisten Stellen in der Bibel steht Sauerteig für einen negativen Einfluss. Pharisäer und Sadduzäer verdarben mit ihren Sonderlehren die gute Nachricht. Die Korinthergemeinde, ihr drohte ein völliges Verderben durch die Toleranz von Sünde. Nehmen wir einmal an, dass Jesus das in seinem Gleichnis auch so meint. Dann habe ich eine Frage. Wie kann ein völlig durchsäuerter Teig am Ende wieder in seine ursprünglichen Zutaten aufgetrennt werden? Jesus verspricht uns doch, dass am Ende Unkraut und Weizen getrennt werden. Wenn nun der Sauerteig für schädliche Einflüsse steht, wie könnte er am Ende aus der Brotmischung wieder entfernt werden? Hinzu kommt, dass trotz dieser naheliegenden Parallelstellen, die wir eben erwähnt haben, alle frühchristlichen Kirchenleiter, die ich nachlesen konnte, den Sauerteig überraschenderweise hier positiv interpretieren. Obwohl sie diese anderen Stellen kennen, wo der Sauerteig negativ gemeint ist. Zum Beispiel sagt Johannes Chrysostomos in seiner Predigtreihe über das Matthäusevangelium, Zitat, wie der Sauerteig eine kleine Menge ist, aber große Kraft besitzt, so hat auch die Predigt des Evangeliums einmal in die Welt gesät, alles erneuert. Ich teile die positive Auslegung des Gleichnisses, und zwar deshalb, weil Jesus den Sauerteig direkt mit dem Himmelreich gleichsetzt. Alle Gleichnisse in Matthäus 13 beschreiben das Wachstum von Gottes Reich in dieser Welt. Es gibt auch kein Anzeichen, dass die Frau in diesem Bild etwas Sündhaftes beim Backen tut. Die vollständige Durchsäuerung wird nicht negativ bewertet. Auffällig ist, dass jegliche Worte über Gericht und Strafe hier fehlen. Wir können also sagen, das Reich Gottes hat dieselben Eigenschaften wie nützliche Mikroben und der Einfluss des Reiches mag er anfangs klein sein, wird sich in der Welt ausbreiten. Das Reich Gottes ist ein Einfluss zum Guten. Letztendlich stoßen wir in diesem Gleichnis vom Sauerteig erneut auf die Problematik von Nachahmung und Täuschung. Daher glaube ich, hat Matthäus dieses Gleichnis in den größeren Rahmen von Weizen und Unkraut eingeordnet. Wir können gewissermaßen testen, ob wir verstanden haben, dass Gutes und Schlechtes nebeneinander existieren in dieser Weltzeit und eben manchmal leicht zu verwechseln sind. Sauerteig ist eben doch nicht gleich Sauerteig, genauso wie Taumellolch nicht gleich Weizen ist, obwohl sich beides eine Zeit lang sehr ähnelt. Gott will, dass seine Botschaft die ganze Welt erreicht und neue Menschen schafft. Aus kleinen Anfängen wird Großes. Gleichzeitig versucht natürlich die Welt umgekehrt in die Gemeinde einzudringen. Der Teufel schläft nicht. Er versucht immer wieder Gegenprogramme zu starten und seinen Einfluss schleichend geltend zu machen. Und wie in Korinth könnte das ganze Ortsgemeinden durchsäuern und kaputt machen. Aber dennoch, was siegt am Ende? Dennoch, denke ich, wird das Reich im Großen weiter wachsen und am Ende wird nur noch das bleiben, was echte Frucht bringt. Möge unser Leben, unser Umfeld mehr und mehr zu so einem fruchtbringenden Ort werden. Die Welt darf nicht erreichen, dass unser Glaube verdirbt. Hilf vielmehr mit, dass die ganze Welt mit dem Evangelium erreicht wird. Fang klein an. Gott macht daraus etwas Großes. Amen.